Was ich merke, wenn ich so reise, und ich bin ja viel unterwegs, eines, was ich glaube, wir uns untereinander ermutigen müssen, ist, dass wir zusammen beten. Es sind unsere Gemeinden zu Hause in Kanada und so durchaus erscheint, dass es immer wieder schwieriger wird, Gebetsstunden zu gestalten, Leute aufzufordern zum Beten. Warum das ist, weiß ich nicht genau, aber da muss ich auch wiederum bekennen, das ist vielleicht, wo ich der größte Kampf habe. Einfach mal stille zu werden, mit dem Herrn zu sprechen, ihm anzubeten, wie wir heute ermutigt wurden, das zu tun. So möchte ich euch auch nur ermutigen, dass wir lernen, mehr mit ihm zu sprechen. Er ist da, er ist bereit, uns zu hören, er hat uns lieb und ich hoffe, dass wir geholfen werden. Ich dachte gerade an eine kleine Geschichte, die ich las. Es wurde eine Wirtschaft gebaut in einem Dorf in den USA. Die Gemeinde war gar nicht dafür. Die beteten: Herr, tu doch etwas, dass das nicht zustande kommt. Das Haus war eben fertig und dann schlug der Blitz ein und das brannte ab. Und dann hat der Wirt die Gemeinde angeklagt. Er wusste, sie hatten gebetet. Die Gemeinde sagt: Wir haben nicht Schuld daran. Da kam es zu dem Richter und da sagt der Richter: Dies ist interessant. Der Wirt glaubt an Gebet, aber die Gemeinde nicht. Doch, so ist es auch nicht. Das ist etwa so ähnlich wie in Apostelgeschichte 12. Nicht? Die Gemeinde betete, dass Petrus sollte frei werden. Als er frei wurde, kann doch nicht sein. Gott würde uns doch nicht wirklich beim Wort nehmen. Ist das nicht interessant, wie wir oft reagieren? Und so beten wir, aber wir glauben nicht, dass etwas geschieht. Und da muss ich wiederum sagen, das gilt wahrscheinlich für allen von uns. Und so möchte ich euch auch ermutigen. Interessant ist es, also im Psalm 33, braucht es nicht aufzuschlagen, da sagt es in Vers 13: Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht alle Menschenkinder. Er sieht alle. Alle in der Schweiz, Deutschland, Europa, Amerika, in der ganzen Welt. Er sieht sie alle. Und dann ist interessant, dass es sagt in Vers 18: Aber die Augen des Herrn ruhen oder schauen auf die, so ihn fürchten. Jetzt guckt Gott über diese ganze Gegend, aber sein Augen ruht auf die, so ihn fürchten. Macht einen Unterschied, nicht? Ich denke, das Beispiel wahrscheinlich ihr Eltern, als ihr zum ersten Mal habt, oder das Kind, der erste Tag in der Schule war, der kleine Hans war in der Schule, du gingst in der Pause an der Schule vorbei, waren vielleicht 150 Kinder, 149 haben dich gar nicht besonders interessiert. Du guckst, bis du deinen eigenen Hans sahst, nicht? So ist es schon unter den Eltern. Und wie viel mehr Gott, der sieht vom Himmel herab und sieht alle Menschenkinder. Und das ist doch wunderbar, wenn man diesen Herrn kennenlernen darf. Das war bei mir auch das große Wunder, dass ich den Herrn Jesus mit 16 Jahren kennenlernen durfte. Und dann habe ich versucht, seitdem irgendwie auch seinen Namen zu verkündigen. Also, so sind wir hier zusammen. Und dies ist ein Gedanke, dass, wie es auf dem Buch steht, man trifft sich nie von ungefähr. Man hinterlässt immer einen Eindruck. Du brauchst nur mal auf der Straße einen ganz Fremden zu begrüßen mit einem freundlichen guten Morgen, dann hast du schon einen Eindruck hinterlassen. Du wirst fragen, warum hat er mich so freundlich begrüßt, nicht? Aber so hinterlässt man immer einen Eindruck, egal was man tut. Ich las in Reader's Digest von diesen zwei Männern, die haben nämlich eine Gasleitung repariert in einem Haus. Und nachdem sie fertig waren, sagte der Ältere zu den Jüngeren: Wir machen einen Wettlauf zum Auto. Und sie liefen aus dem Haus heraus. Und da war es noch nicht weit gelaufen, da merkten sie, da war noch jemand hinter ihnen. Sie guckten sich um und da war das die Frau des Hauses. Und sie sagte: Als ich euch laufen sah, meinte ich, ich sollte auch laufen. Sie hatten die gerade die Gasleitung repariert und sie hatte erwartet, dass Explosion würde stattfinden. Deshalb lief sie auch. Sie machten einen Eindruck, nicht? Naja, das sind so vielleicht auf eine weltliche, im weltlichen Sinn, aber das ist für mich ein sehr ernster Gedanke. Du hinterlässt immer einen Eindruck. Und es ist mein Wunsch, ich muss ein bisschen aufpassen, das habt ihr schon gemerkt, dass vielleicht nicht zu viel von diesen humorvollen Sachen zum Vorschein kommen. Meine Frau, wenn sie parkt, dann tut sie immer so kleine Zettel in den Hemdentaschen. Das möchte ich euch Frauen ermutigen zu tun. Mit Verse, manchmal Bibelverse, manchmal andere Gedanken. Und ein Gedanke, der mir gut gefiel, hat sie geschrieben: Humor ist für den Menschen wie die Stoßdämpfer fürs Auto. Guter Vergleich, nicht? Ohne Stoßdämpfer ist ziemlich hart, nicht? Also Humor hat schon eine, und die Bibel sagt sogar, es ist wie eine Medizin in Sprüche 15. Es tut einem gut. Und ich glaube, wenn die Bibel uns auffordert, hin und wieder zur Freude, ich denke auch, dass oft beim Lachen zum Ausdruck kommt, und deshalb meine ich auch nicht, dass das schlecht ist, dass man auch dieses eben auf eine wenigstens gemäßigt versucht, eben auch weiterzugeben. Wenn ich so sage, wir treffen nie jemand von ungefähr, das ist eine kleine Geschichte in dem Buch, ich habe das noch mehr Bücher im Auto, ich werde ihn mal reinbringen. Das ist so, ich fuhr mit dem Auto in den USA und auf einmal hielt das Auto und ich hatte schon den Verdacht, dass ich nicht Benzin hatte, obwohl die Benzinuhr noch zeigte, dass ich noch hätte etwas haben sollen. Aber da war nicht die Wahrheit gesagt. Naja, und dann war es aber wunderbar, es war ein Haus gegenüber in der Straße, es war in Connecticut, im Osten von den USA. So rief ich an, eine Tankstelle, und da kam der Mann mit dem Wagen und brachte mir Benzin. Und ich sagte, verstehen tue ich das nicht. Warum sollte ich hier eben auf diese Weise anhalten müssen? Auf Englisch ist ein Wort, ein Bibelvers, the steps of a good man are ordered of the Lord. Die Schritte eines guten Mannes, wenn ich so frei übersetze, werden vom Herrn bestimmt. Ich sage, ich werde nur eine Buchstabe ändern, the stops of a good man. Also anstatt steps, the stops, wenn man angehalten wird, nicht? Da sagte ich, ich bin nicht ein guter Mann, weil ich besser bin wie Sie oder besser wie andere, sondern ich bin ein Gotteskind und habe die Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Jetzt hat er uns hier angehalten. Da sagte ich, ich weiß auch nicht, warum das geschah, aber das Einzige, was mir jetzt im Sinn kommt, vielleicht wollte Gott das so haben, ich sollte ihn fragen, sind Sie bereit, vor Gott zu stehen? Der junge Mann guckt mich an und sagt, das ist eine interessante Frage. Er sagte, ich wäre Soldat in Korea, ein Amerikaner. Ich stand vor dem Tode und ich habe mich ängstet, ich war nicht bereit, vor Gott zu stehen. Ich kam nach Hause, arbeitete hier in der Tankstelle und eines Tages, als ein Mann kam und sprach mit mir, ein älterer Mann, auf einmal hat er seine Hand über den Herz gelegt und ist umgefallen, Herzschlag und war tot. Da dachte ich, Mensch, das geht aber schnell. Und jetzt kommen Sie und sagen so aus dem heiteren Himmel, sind Sie bereit, vor Gott zu stehen? Nein, sagte er, das bin ich nicht. Naja, wir fuhren dann zur Tankstelle und als wir dann getankt haben, sagten, wissen Sie, das ist nicht von ungefähr. Und wenn Sie bereit sind, jetzt auch den Herrn Jesus persönlich anzunehmen, dann geben Sie mir die Hand, dann wollen wir nochmal zusammen beten. Er hat es getan. Weißt du, ich kann ja nie das Herz sehen. Aber ich dachte auch wieder, nie eine Begegnung, ohne dass Gott irgendwie einen Plan hat. Ich würde nicht sagen, dass ich das immer treffe. Aber ich freue mich, wenn es einigermaßen hinhaut. Nicht, dass man doch hat etwas Gutes gesagt und etwas Behilfliches. Ich werde mich, habe ihn nie wieder gesehen, aber im Himmel werde ich mich rumschauen, ob er nicht da ist. Ich erwarte, dass er da sein wird, nicht? Und obwohl ich ihn nicht nach dem gesehen habe, glaube ich, werde ich ihn kennen. Wir werden uns alle kennen, wenn wir eines Tages im Himmel sind. So ist es heute Morgen. Und was ich vorhabe in diesen Tagen, weißt du, gerade was uns Ernst schon so aufs Herz gelegt hat, ist auch mein Wunsch, dass wir lernen das, was Gott für uns getan hat und wer er ist, dass wir das mehr schätzen lernen. Und ich denke, manchmal ist das gut, dass man sich auch überlegt, wie fängt das Christenleben an. Und deshalb will ich auf diese Weise vielleicht mehr oder weniger versuchen, das zu betonen. Es fängt an durch eine Versetzung. Wir werden versetzt. Ich werde das gleich ein bisschen weiter ausführlich zu sagen. Es geht weiter durch eine Verbindung. Sehr wichtig. Es wird verbreitet durch eine Vermittlung. Wir sind die Vermittler. Hat Gott so geplant. Aber es endet mit einer Verklärung. Also sind die vier Worte nicht so schwer zu behalten. Und wie ihr merkt, werde ich vielleicht oft ein bisschen von diesem Thema abzweigen. Das tue ich so, versuche hin und wieder, aber doch zurückzukommen zu dem, was ich dann gerne euch sagen möchte. Und das ist mir heute Morgen nochmal so wichtig geworden, dass in Wirklichkeit wir sind Glieder an eine Gemeinde. Und ich war in Hebräerbriefen, das da hatte ich noch vorher noch nie so gesehen. Diese Quelle ist wirklich dick, da kann man lesen. Und immer wieder kommt etwas Neues vor. Ich las in Kapitel 12, sagt es in Vers 23, die Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Die im Himmel angeschrieben sind. Die Gemeinde, dein Name, mein Name. Wenn wir zu der Gemeinde Jesu Christi gehören, dann welch ein Vorrecht. Im Himmel, schon angeschrieben. Das ist nicht nur da, das haben wir auch in Epheser. Und andere Beispiele, wir sind Mitbürger, wir sind nur hier eine kurze Zeit als Botschafter. Wenn ich so mit Leuten spreche, ich brauche das sehr oft, wenn ich so hier und da mit Leuten spreche, gerade wenn ich so vielleicht auch im Flugzeug sitze, dass ich dann manchmal sage, oder in den Schulen, dass ich dann sage, gut, Gott hat den Menschen geschaffen. Ich bin ein bisschen, in Wirklichkeit bin ich etwa 50 Jahre zu früh geboren, um diese Overhead-Projectors zu gebrauchen und die ganze moderne Sache, die man so hat, nicht? Aber ich probiere es trotzdem. Gott hat den Menschen geschaffen, um mit Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aber, ich habe hier so eine kleine Straße, es ist, soll schmal sein. Die Menschen haben die Verbindung mit Gott abgebrochen. Das kennen wir von dem ersten Kapitel in der Bibel. Adam und Eva haben gesündigt. Dadurch konnten sie nicht mehr zu Gott. Gott kam und hat sie gesucht. Sie haben nicht Gott gesucht, sondern Gott hat sie gesucht. Adam, wo bist du? Ihr kennt die Geschichte. Weil sie aber den Weg verbaut hatten, da konnten sie nicht zu Gott, sind sie auf den breiten Weg gegangen, wovon uns Jesus erzählt, besonders in Matthäus 7. Der Weg ist breit. Jetzt gehen sie auf diesen Weg, weil sie nicht mehr zu Gott kommen konnten. Aber weil Jesus oder weil Gott haben wollte, dass sie doch sollten zu ihm kommen, hat er den Herrn Jesus gesandt und das Kreuz steht auf dem breiten Weg. Dadurch öffnet Gott nochmal den Weg zu sich. Wie ich sagte, weißt du, ich saß im Flugzeug bei einer japanischen Stewardess, die Englisch sprach. Und mit Englisch kommt man sehr weit rum in der Welt. Das sollte jeder lernen. Weißt du, dass das die Himmelssprache ist, Englisch? So wie die Engel, Englisch. Nur nicht, dass ihr denkt, dass ich mit Schweizerdeutsch Konkurrenz mache. Nein, jedenfalls, ich konnte Englisch sprechen. Und da habe ich das so geschrieben. Und wenn ich so male, weißt du, da gucke ich, was macht der da wohl? Und dann habe ich die ganze, die wieder da rumstehen, neugierig, was der wohl tut. Naja, jetzt sagst du so, gut, jetzt kommen aber die Religionen der Welt. Und die sagen, ja, der Weg ist zu breit, den Weg müsste man schmaler machen. Und dann machen sie den Weg schmaler. Dieser breite Weg geht aber, die Bibel sagt es, zur Hölle, führt zur Hölle, zur Verderbung. Und dann versuche ich zu zeigen, dann sagte ich zu dieser Stewardess auch, und jetzt, indem wir so zusammensprechen, dann sind sie an diesem Punkt angelangt. Jetzt ist die Frage, wollen sie auf diesen schmalen Weg kommen oder auf den anderen Weg weitergehen? Ich sage es nochmal, die Religionen der Welt, alle, ob das die Muslims sind oder die Buddhisten oder die Jehovas Zeugen oder die Mormonen oder Katholiken oder Evangelisch, die sagen alle, der Weg ist zu breit, du musst dich zusammenreißen, nicht wahr? So was Gutes zu tun. Sei ein guter Bürger, zahle deine Rechnungen und sei ehrlich und so weiter. Die sagen, der Weg ist zu breit und machen den Weg schmal, aber oft verändern sie die Richtung nicht. Und dann geht es weiter ins Verderben. Jetzt sind viele Leute auf diesem schmalen Weg und sie meinen, sie sind auf diesem Weg, weil sie nicht sich mal erkundigen. Wie Jesus sagt in Matthäus 22, ihr irret, warum? Ihr kennet die Schrift nicht. Auch nicht die Kraft Gottes. Also so kommt es, dass hier ist dann die Entscheidung. Ich schreibe dann gewöhnlich noch mal so ein paar Bibelverse dazu. Matthäus 7, 13 und 14. Weißt du, ganz interessant, ich habe gewöhnlich schon deshalb schon ein Papier, sehr oft ein Traktat mit ein bisschen Freie an einer Seite, da habe ich gerne. Und da schreibe ich so etwas auf, nicht? Und ich weiß, sehr wahrscheinlich werden sie am Ende sagen, oh, darf ich das mitnehmen? Habe ich schon ein Traktat geschrieben. Und weißt du, wenn man etwas Schriftliches hinterlässt, das hat immer einen sehr guten, macht einen sehr guten Eindruck. Es ist sehr erfolgreich. Leute, ein gut gedrucktes Traktat ist gut, aber das Handgeschriebene, weißt du? Du schätzt es vielleicht auch sogar mal hin und wieder einen handgeschriebenen Brief, nicht? Irgendwie ist es doch ein bisschen persönlich. Das wurde mir mal so wichtig. Ich hatte in den USA evangelisiert. Und dann, ich war Nachmittag, ich habe es viel gemacht, Hausbesuche gemacht und durfte in einem Nachmittag zwei Ehepaare, junge Ehepaare, zum Herrn führen. Wenigstens, soweit ich es verstehen konnte. Das war Donnerstag. Meine Evangelisation ging bis Sonntag, aber die kamen nicht. Ich war so enttäuscht. Ich dachte, hier habe ich ein paar Seelen gewonnen, aber sie kamen nicht. Sechs Jahre später, bei einem, hatte ich ein ganz krummes Stück Papier genommen und hatte etliche Verse darauf geschrieben. Ein paar Schritte, was man tut, wenn man zuerst zum Glauben kommt, dass man Zeit nehmen sollte, die Bibel zu lesen. So ein paar Vorschläge. Sechs Jahre später war ich da und dann hat ich den Prediger gefragt, ein guter Freund von mir, ach, sagte, du sollst die beiden treffen. Der eine ist jetzt, hat jetzt die Verantwortung für die Sonntagsschule mit etwa 250 Mitgliedern. Der andere ist ein von meinen Ältesten. Die wirst du heute Sonntagmorgen in der Gemeinde treffen. Als ich dann am Schluss die Leute so begrüßte an der Tür, ich tue das oft, weißt du, Ein Händedruck kann viel sagen, nicht? Wenn Leute mal so, ob sie gleichgültig sind, ob sie, weißt du, macht schon viel aus. Deshalb bin ich oft in der Tür, nur um zu erfahren, ist es angekommen oder nicht. Man weiß ja das nie, nicht? Denke ich an den Mann, der sagt am Schluss der Stunde, Mensch, das war eine wunderbare Predigt, nicht meine Predigt, das ist jemand anderes. Dreimal hast du meinen Gedankengang unterbrochen. Naja, manchmal sitzen Leute da, nicht? Und man weiß schon, die denken an sonst was. Also will man gerne erfahren. Und da habe ich den begrüßt und das Erste, was er tat, er öffnete seine Bibel und zeigte mir das krumme Stück Papier, wo ich damals drauf geschrieben hatte. Ich dachte, Mensch, wenn die Leute das so schätzen, wenn ich was schreibe, wenn ich mehr schreibe, nicht? Aber ich sage, das ist etwas Persönliches. Und deshalb schreibe ich dann schon mal so Vorschläge. Ich bin nicht auf Englisch, habe ich dann A, B, C, A, acknowledge, admit, sag, gebe zu, dass du ein Sünder bist. Die Bibel sagt es. Sag einfach Gott, ich höre auf, mit dich zu streiten. Viele meinen, ach, ich habe doch nie etwas, mir etwas zu Schulden kommen lassen. Hast du schon mal gehört? Ich, ja, oh, ich, weißt du. Pascal hat mal gesagt, es gibt Sünder, die sich für gerecht halten und Gerechte, die sich für Sünder halten. Das stimmt. Und jetzt muss man schon mal zugeben. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Wenn du es auch selber nicht einsiehst, Gott sagt es. Admit you're a sinner. Dann gehorche ich mich Markus 7, Vers 21 bis 23, wo Jesus sagt, von aus dem Herzen des Menschen kommen all diese bösen Gedanken, oder auch Römer 3, Vers 23. Also 23? Ja, doch nicht. Also diese Abschnitte. Nur, dass ich das A, muss zugeben. B, auf Englisch, believe. Believe on the Lord Jesus Christ. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und das ist eben dann, nämlich eventuell Apostelgeschichte 16, 31 oder manchmal Römer 10, Verse 9 und 10. Also so, dass ich dann einfach so mal aufschreibe. Und dann 3, oder C, confess, bekenne. Bekenne den Herrn, sei bereit. Denn es sagt so, von Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt. Römer 10, 9 und 10. Oder auch in Matthäus, wo Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, ist es 10, 33. Also, so dass ich da etwas hinterlasse. Jetzt wollen Sie es wahrscheinlich mitnehmen. Oh, entschuldige. Oh ja, richtig, ich vergesse davon. Ich sagte schon, ich hatte keine Erfahrung mit diesen Dingen. Jetzt wisst ihr, warum. Es kann noch höher sein. Naja, das ist so. Aber weißt du, das ist manchmal eine Hilfe. Ich kann ehrlich sagen, in Hunderte, wenn nicht sogar in Tausende Schulen gewesen, in den 27 Jahren. Ich habe viel, viel Unterricht gegeben. Die Leute haben, ich brauche nur sagen, ich bin aus Kanada. Und da wurden die Türen geöffnet. Ich war in München zum Beispiel, hatte eine Evangelisation. Und ging so auf der Straße eines Tages, da war eine Schule, die Kinder waren draußen, da war eine Lehrerin draußen. Dann ging ich zu der Lehrerin und sagte, ich möchte gerne mal in Ihre Schule kommen. Ich würde gerne mal mit den Schülern sprechen. Ich bin Kanadier. Oh, sagt sie, Kanadier. Ich wollte immer schon mal einen Kanadier treffen. Können Sie gleich kommen? Ich habe die 6. Klasse. Es wäre sonst Biologie, aber Sie dürfen gerne die Stunde nehmen. Naja, das war interessant. Ich wusste gar nicht mal, dass es eine katholische Schule war. Nicht, dass das bei mir einen Unterschied gemacht hätte. Aber dann fing ich auch an. Ich sagte, wissen Sie, ich dachte, ich kann ja mal anfangen. Ich komme aus Kanada, ich sehe überall so Kruzifixe. Wer hängt da? Und die Kinder guckten mich ein bisschen komisch an, dass ich nicht das wissen würde. Endlich hat dann jemand gesagt, ganz vorne saß ein Andreas, da hängt Jesus. Ja, ich sagte, warum? Oh, da waren sie alle still. Ich sagte, ist er da für unsere Sünden gestorben? Nickten sie. Ich sagte, ja. Das sagt die Bibel, das sagt auch die katholische Kirche. Oh, ich dachte, Mensch, wie unartig darf man sein? Aber ich dachte, ich bin ja nur kurz hier, ich gehe wieder weiter. Und jetzt sind wir hier auch vielleicht auch etliche, die würden sagen, man kann man sowas sagen. Ich sage, ist es nicht erstaunlich, dass man dann doch noch sagt, die Kinder müssen getauft werden, um die Erbsünde wegzunehmen? Dann ist er nicht für die Erbsünde gestorben, hä? Oh, ich hatte die. Da ging ich weiter und habe ein bisschen so ausführlich gesprochen und gesagt, und dann sagt die Kirche, du musst ins Fegefeuer gehen. Ist Jesus auch nicht für die gestorben? Also hat es nicht viel geholfen, hä? Und die Schüler guckten mich alle so an, nicht? Ich wollte nur mal versuchen zu zeigen, ist er wirklich für alle Sünden gestorben oder ist er nicht für alle Sünden gestorben? Später kam sagte die Lehrerin, zu einer katholischen Schule, sagte die Lehrerin, Mensch, das war aber so eine Hilfe für Sie. Endlich mal, dass jemand mal so klar spricht. Ist er wirklich? Hat er wirklich alle unsere Sünden bezahlt oder muss ich noch allerhand dazu tun? Die Sünde kann nur der Priester vergeben und dann so weiter. Dann am Ende noch das selber bezahlt mit Fegefeuer. Weißt du, ich denke, manchmal hilft es schon, wenn man mal klar spricht. Mir geht es immer darum, dass die Leute mal zum Nachdenken kommen. Ich kann Leute nicht bekehren, das weiß ich. Aber die müssen mal denken. Am Abend habe ich das erzählt, Da kam ein 70-jähriges Ehepaar.
Ach, heute haben wir mal verstanden, worum es überhaupt geht.
Haben sich entschieden für den Herrn.
Weißt du, so hat man Gelegenheiten, aber ich bin in viele, viele Schulen gewesen.
Ich war in Wittlich, in der Eifel, und hatte Evangelisation und sagte zum Prediger, ich gehe mal zu der Schule. Und sagte, eine katholische Schule, da wirst du wahrscheinlich reinkommen. Und ich sagte, probiere es trotzdem. Da ging ich hin und sprach mit dem Rektor. Ich sagte, ich möchte gerne mal in der Schule mit den Kindern sprechen. Ich bin Kanadier, ich würde gerne sagen, was Gott in meinem Leben getan hat. Oh, sagt er, kommen Sie am Donnerstag. 7:30 bis 12:30 oder 1 Uhr, 5 Stunden, können Sie alle nehmen, eins nach dem anderen. Hatte ich 5 Stunden an dem Morgen. Da sagte ich zu ihm später, wissen Sie, jetzt würde ich auch gerne zu den Fortgeschrittenen in der englischen Sprache. Die 12., 13. Klasse, auch die, die Englisch als Leistungskurs machen. Ja, sagte er, kommen Sie am Samstag. Da brachte er mir 150 junge Leute. Und da dachte ich wieder, konnte ich wieder. Und da sagte er, als er mich vorstellte, hier ist Klassen aus Kanada, und er wird Ihnen sagen, was Gott in seinem Leben getan hat. Und er sagte zu mir, können Sie so viel Zeit nehmen, wie Sie wollen. Naja, ich nahm etwa eine Stunde und ein Viertel, sprach langsam Englisch. Und dann habe ich ihn wieder gefragt, die scheinen es wirklich gut zu verstehen. Als ich dann nach Hause kam, dann schickte er mir eines Tages einen Umschlag mit 11. Also in Wirklichkeit hat der Lehrer die Schüler die Aufgabe gegeben, sie sollten einen Aufsatz schreiben über das, was ich gesagt hätte. Ob sie, wie viel sie davon verstanden hatten. Da schickte mir 11 solche Briefe oder solche Aufsätze. Und ich war so glücklich, die haben alle 11 gesagt. Der Klassen sagt, dass nur einen Weg zum Himmel und das ist durch Jesus Christus, wie die Bibel es sagt. Ich dachte, Mensch, das scheinbar ist klar gewesen. Ein Muslim schrieb und sagt, ich bin Muslim, aber das habe ich kapiert. Nur einen Weg zum Himmel und das ist durch Jesus Christus. Da schrieb mein Mädchen am Schluss nochmal, Herr Klassen ist nicht in Berührung mit der Wirklichkeit in diesem Atomzeitalter. Er ist ein Träumer, aber ein glücklicher Träumer. He's a dreamer, but a happy one. Huh? Naja, also es ist gut, dass man so in den Schulen, da habe ich viel Erfolg gehabt. Manchmal würde ich sagen, wenn es menschlich gesprochen, manchmal Religionslehrer, die zum Glauben gekommen sind. Aber die Möglichkeiten, einfach mal reinzugehen, und da habe ich immer dieses gebraucht. Immer an der Wandtafel gezeigt, nämlich wie leicht, wie zu der Zeit Adam und Eva den Weg verbauten durch die Sünde und auf den breiten Weg und dann, dass sie die Möglichkeit hatten, auf den schmalen Weg zu kommen. Jetzt machen die Religionen der Welt den breiten Weg schmal und wir Christen versuchen immer, den schmalen Weg breit zu machen, nicht? Das ist doch ein bisschen zu schmal. Kann das wirklich sein? Hat Gott wirklich gesagt, dass es so schmal ist? Ich hatte auch wieder, war gerade in der Schule sogar, wirklich, dann hatte ich über den schmalen und den breiten Weg gesprochen. Und auf einmal hob eine Dame die Hand und sagte, Herr Klassen, wie schmal ist der schmale Weg? Was würdest du sagen? War eine interessante Frage. Die hatte ich noch nie vorher gehabt. Ich überlegte eine Zeit lang und gab diese Antwort und ich habe bis jetzt noch keine bessere. Ich sagte, der ist so schmal, wir haben nur ein Buch, welches uns zuverlässige Auskunft gibt und das ist die Bibel. So schmal, nur eine Person, die uns in Wirklichkeit Auskunft geben kann und das ist Jesus. Stimmt doch nicht. Alle anderen könnten so leicht ein bisschen davon ab, aber nicht hier. Hier haben wir einfach nur ein Buch und das ist das, was uns die Bibel wohl sagt. Also wir sind hier und wir sind Mitglieder oder schon Glieder einer Gemeinde und wir sind Bürger des Himmels. Es ist so, wenn Gott würde, so muss man sagen, eine Völkerzählung hier auf Erden machen, da würde dein Name nicht eintragen, wenn du ein Christ bist. Nein, du gehörst nicht zu dieser Erde. Wenn Gott würde im Himmel eine Völkerzählung machen, da würde er aufschreiben, ja, du. Aber vielleicht mit einer kleinen Bemerkung, Fußnote. Er ist noch nicht hier, er hat noch auf Erden zu tun. Weißt du, wir sind ja Botschafter, nicht wahr? Aber unser Bürgerreich ist oben, wir gehören oben. Das ist, einige sind schon da und ich glaube, wir werden auch bald da sein. Ich denke, Herr Jesus kommt bald wieder. Also, so sind wir noch hier, aber nur für einen bestimmten Zweck. Und das ist mir auch die letzten Tage nochmal immer wieder durch den Kopf gegangen. Wir sind erwählt worden. Erwählt. Weißt du, vielleicht sollte nicht, vielleicht könntet ihr mal, ihr Frauen, eure Männer oder ihr Männer, eure Frauen mal fragen. Wie voriges Jahr war ich im Oberbergischen und fuhr und da kam, besuchte ich einen Freund. Da sagte der Freund zu mir, Onkel Ernie, worüber hast du heute im Auto nachgedacht? Gute Frage, nicht? Ich war so froh, dass ich an dem Tag ziemlich fromm gewesen war. Und hatte gute Gedanken gehabt. Oh, du sagst, tue ich das nicht immer? Leider nicht, nein. Ich muss ehrlich zugeben, das ist bei mir nicht immer so. Aber ich hatte mich an dem Tage damit beschäftigt, Gott ist mein Vater. Der sieht mich hier in Deutschland, indem ich auf der Autobahn fahre. Hat Interesse an mich, stimmt das? Wenn wir als irdische Väter uns schon interessieren für unsere Kinder, wie viel interessiert er sich, wie viel mehr interessiert Gott sich an uns? Er passt auf, er sieht uns. Also wir sind seine Kinder. Ich hoffe, dass wenn du noch nicht eins bist, dann verlass diese Freizeit nicht, ohne diese Gewissheit zu haben. Also, wir sind im Himmel angeschrieben. Jesus sagt sogar, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Gott hat unseren Namen aufgeschrieben. Weißt du, Gott hat auch kein Radiergummi an seine Feder. Hat eben in Ernst aufgeschrieben. Na, der war heute aber unartig, den werde ich wieder ausradieren. Na, heute geht's schon wieder. Morgen, oh ja, jetzt schreibe ich wieder rein. Weißt du, was ich meine? Was denkt ihr? Wusste er schon, ehe er dich erwählt, dass du so sein würdest? Ganz bestimmt. Das wusste er schon. Und doch sind wir erwählt worden vor Grundlegung der Welt. Nicht wir haben ihm, das sagt Johannes 15, 16, nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt, dass wir seine Kinder. Und wozu? Und das werde ich versuchen, in den Tagen ein bisschen nochmal zu betonen. Auf dass wir Frucht bringen. Dazu sind wir erwählt, wir sind hier in der Erde, auf der Erde, sind Botschafter. Es ist sein Wille, dass wir Frucht bringen sollen. Und deshalb kommt auch später der Gedanke von der Vermittlung. Wir sind seine Vermittler, er hat keine andere, nur du und ich. Aber jetzt nur etliche Dinge über den ersten Schritt. Das heißt, dass wir Gotteskinder werden durch eine Versetzung. Und das habe ich aus Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Ich muss das oft betonen. Das Christenleben muss anfangen. Irgendwann anfangen. Es ist vielleicht nicht so wichtig, dass du genau ein Datum weißt oder das Jahr, aber das muss irgendwie, weil die Bibel sagt, es sei denn, dass der Mensch vom Neuen geboren wird. Ich bin viel gereist, wenn ich das schon mal kurz erkläre, dass wenn ich das dann später sage, ich war da oder da. In 1970, da waren wir schon seit 55 in Deutschland, in der Bibelschule, schon die ganze Zeit, und dann kam ein Bruder zu mir, ein Geschäftsmann in Deutschland. Wir hatten schon eine ganze Reihe Ehemalige in den verschiedenen Ländern der Welt. Da sagte er zu mir, ich denke, war schon zu der Zeit 50, 60 verschiedene Länder, sagt, Ernst, ich wünsche, dass du mal reisen würdest und diese Ehemalige besuchen. Nur zum Beispiel, wir hatten ein Mädchen in Burma. Das ist ja ein kommunistisches Land, schon seit 62, und die Türen sind verschlossen. Sie konnte nicht durch die vordere Tür, so ist sie durch die hintere Tür. Weißt du, das tue ich auch so, wenn ich Hausbesuche mache, wenn keiner vorher antwortet, versuche ich die hintere Tür zu finden. Aber vielleicht komme ich da rein, nicht? Naja, sie konnte nicht durch die vordere Tür, so ist sie durch die hintere Tür. Sie hat in London Burmesisch studiert, hat sich in Rangoon, Burma, gemeldet als eine Sprachstudentin. Ihr Anliegen war, einen Stamm zu erreichen, heißt the Chin People, Kin, weit in den Bergen. Um dahin zu kommen, musste man so weit fahren, wie der Zug geht, und dann über eine Woche zu Fuß da hinten rein, um diesen Stamm zu erreichen. Das war ihr Anliegen. Naja, eine nur mal zum Beispiel. Wenn man so alleine ist, so schwierig ins Land zu kommen, er sagt, besucht mal solche Leute auf den Komorinseln und so weiter. Und so bin ich viel gereist. Das war in 1970. Wann war das? 91 oder 92. Sagte ich zu ihm, ich bin viel gereist in über 80 verschiedene Länder. Ich sagte ihm, ich bin müde vom Reisen, ich würde gerne aufhören. Ach, sagte er, weißt du Ernst, ich habe noch Geld, reise noch weiter. Das ist was Neues, das ist was Interessantes, nicht? Wo hört man das? Ich habe noch Geld. Er sagte, ich hatte ihm versucht, die Adresse zu geben, und die Schüler haben geschrieben. Und er sagte, ich habe so viele Briefe von Schülern, die ermutigt wurden durch deinen Besuch. Deshalb wollte er haben, er meinte, das wäre ein Dienst, den ich so tun dürfte. So bin ich sehr, sehr viel schon in der Welt gereist, habe viele verschiedene Ehemalige besuchen dürfen. Das ist immer so interessant. Ich wollte noch was anderes dazu sagen, habe ich schon vergessen. Ich habe ein gutes Gedächtnis, aber sehr kurz. Naja, macht uns nicht so viel aus. Ich muss mich vielleicht auch noch entschuldigen. Ich merke auch, dass ich nicht mehr ganz so gut höre, wie früher gehört habe. Obwohl ich sage, das Hören ist nicht so schlimm. Aber das Gehorchen, das ist ein Problem. Ich sage das manchmal, wenn Leute zu mir sagen, ich kann schlecht hören. Ich sage, das, ich kann einigermaßen gut hören, aber ich kann schlecht gehorchen. Und das ist ein großes Problem. Aber dann denke ich, dieser Mann wollte seine Frau mal ausprobieren, wie gut sie hören konnte. Und von 10 Meter hinter seiner Frau rief er, Schatz, kannst du mich hören? Keine Antwort. Kam näher, 6 Meter, Schatz, kannst du mich hören? Wieder keine Antwort. Komm noch näher, 3 Meter, Schatz, kannst du mich hören? Sie sagt, zum 3. Mal ja. Ich muss immer ein bisschen warten, bis der Groschen fährt, nicht? Naja. Aber so geht es schon manchmal, nicht? Man muss aufpassen. Man sieht so oft, dass etwa den Gedanken, wie Jesus sagte, wie kannst du den Splitter bei dem anderen sehen, wenn du selber einen Balken in deinem Auge hast, nicht? Das ist etwa derselbe Gedanke. Man denkt von anderen etwas Schlechteres, als man über sich selbst meint schon, bei uns ist das alles in Ordnung. Also, jetzt hier in Kolosser 1, da sagt es so, ich lese von Vers 9, Kolosser 1, Vers 9, und da sagt es so, weshalb wir auch von dem Tage an, da wir das vernommen haben, nicht aufhören, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt, zu allem Wohlgefallen, in allem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Standhaftigkeit und Geduld, mit Freuden, dankbar dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und heute hier ist es, welcher uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Hier das Erste, wir sind versetzt worden vom Reiche Satans ins Reich seines lieben Sohnes. Jesus sagt, und wenn er so einige Verse wollt aufschreiben, es kann gut sein, später nachzuschlagen, ich werde sie nicht alle lesen, aber in Johannes 18, Vers 36 sagt Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein Unterschied. Es ist nicht so, heute tendiert man so, alles zu vermischen, aber das ist nicht biblisch. Das sind zwei verschiedene Reiche. Und das ist auch in Epheser Kapitel 2, die ersten 3 Verse. Wieder, da sind wir versetzt worden, von einem Reich ins andere. Oder in 1. Korinther 6, Verse 9 bis 11. Könnt ihr vielleicht aufschreiben und vielleicht später mal lesen. Wie sind wir versetzt worden? Durch den Glauben. Ich habe, eben die Kassette ist nicht fertig, eine Kassette gemacht, schlechte Menschen im Himmel und gute Menschen in der Hölle. Das soll ein bisschen herausfordernd sein, nicht? Das war, ich denke nur mal an den Apostel Paulus. Der war doch nicht so ein guter Mann. Wenn man so denkt, wie er die Christen verfolgt hat. Er war dabei, hat sie verurteilt, ging von einem zum anderen Platz und hat die Christen ausgesucht. Ich finde immer wieder, wenn irgendetwas niederträchtig, wenn irgendetwas schlecht ist, wenn man Menschen verfolgt, nur weil sie an Jesus glauben. Das wird mir immer so wichtig, wenn ich mit den verschiedenen Geschwistern spreche aus Russland, die verfolgt worden sind. Nur weil sie an Jesus glaubten. Das hat Paulus getan. Aber ihr wisst ja, Gott hatte eine Veränderung in seinem Leben festgestellt. Schlechte Menschen im Himmel. Vielleicht erwähne ich diesmal, ich bekam ein Buch in meiner Hand. Es hieß Das Kreuz und das Hakenkreuz. Das war nämlich die Geschichte von den 21 Männern in Nürnberg nach dem Krieg, die sogenannte Kriegsverbrecher. Und da war ein amerikanischer Feldgeistlicher, er hat jeden Tag Andacht gehalten. Er sagt, Göring kam und Goebbels kam und Sokol und Frische. Die waren alle da, haben alle jeden Tag gehört. Und dies war mir sehr auffällig. Göring hat eine 10-jährige Tochter, die zu ihrem Vater gesagt hat, Vati, ich möchte dich auch gerne im Himmel sehen. Auch diese Männer hörten ein Zeugnis. Sokol hatte 10 Kinder und eine gläubige Frau. Ihr werdet die Namen vielleicht schon nicht mehr so im Sinn haben. Wenn man nochmal irgendjemand was liest, ist schon interessant. Sokol, der einzigste von den 21, der hat am Ende, ehe er hingerichtet wurde, bekannt, dass er im Glauben den Herrn Jesus hat angenommen und Vergebung der Sünde. Darauf Blut vielleicht von Millionen an seine Hände, wo er mitschuldig war. Und doch ist das möglich. Vergebung durch den Glauben. Immer so erstaunlich, nicht wahr? Das ist aber wahr, egal wie tief, wie tief. Warum ist das möglich? Weil Jesus am Kreuz nicht nur unsere Sünden auf sich nahm, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Ich las ein Buch in der Beschreibung von dieser Hinrichtung, und da wurde gesagt, dass der größte Verbrecher hing an das höchste Kreuz. Man sieht, wenn man die drei Kreuze sieht, sieht man immer das mittlere etwas höher, nicht wahr? Und er war hoch, weil sie sagten, als sie ihm wollten einen Schwarm erreichen, haben sie es auf dem Stock getan, es war so hoch, um ihn zu erreichen. Der größte Verbrecher an das höchste Kreuz, das war Jesus. Na warum? Er hat nicht nur unsere Sünden auf sich genommen, er wurde zur Sünde gemacht. Das heißt, jedes Verbrechen, was je geschehen war oder geschehen würde, hat Jesus auf sich genommen. Und deshalb ist es möglich, durch den kindlichen Glauben einfach vom Reiche Satans ins Reiche Gottes zu kommen, das Reiche seines Sohnes. Also durch den Glauben. Eine zweite Versetzung ist, und das haben wir in 1. Johannes 3, Vers 10, und schon ein sehr hartes Wort, wo Johannes eben spricht davon, dass es Gotteskinder gibt und Teufelskinder. In 3, Vers 10, darin sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Mensch, das ist schon hart, nicht? Kann man wirklich sagen, Kinder des Teufels? So sagt Johannes. Jesus selber sagt dasselbe in Johannes Kapitel 8. Und da hat er in Vers 44 die sogenannte Theologen zu seiner Zeit. Die Theologen hat er einfach gesagt, ihr seid von dem Teufel. Ich lese den Vers aus Johannes 8, Vers 44, wo es so sagt, ihr seid von dem Vater, dem Teufel. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder vom Anfang an und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jesus hat diese Leute gesagt, ihr seid nicht Gottes Kinder, ihr seid Teufelskinder. Und der Teufel ist ein Verführer. Und er ist sehr, sehr schlau, hat viele, viele Jahre Erfahrung gehabt. Und deshalb muss man sehr, sehr aufpassen. Wir haben in Offenbarung Kapitel 12, vielleicht werde ich doch ein paar Verse lesen. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9, dann lesen wir, so wurde geworfen der große Drachen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Gesalbten gekommen. Denn gestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie von vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden durch das Namensblut und durch das Wort ihres Zeugnisses. Ja, das Letzte hat mich oft sehr bewegt. Wie überwindet man den Teufel? Die Kraft des Blutes, das ist die Erlösung, und durch das Wort unseres Zeugnisses. Das hilft, wenn man bekennt, auf welche Seite man steht. Denke ich an das Wichtige, wie wichtig das ist, dass wir das tun. Wir sind eben versetzt worden. Ich lernte einen Lieutenant Colonel, ich weiß nicht genau, wie man sagt, einen Leutnant kennen aus der amerikanischen Armee. Er war 39 Monate in Gefangen gewesen während des Zweiten Weltkrieges. Da fragte mich eines Tages, was glaubst du? Meinst du, der Teufel erhört auch Gebete? Das ist eine interessante Frage. Und da sagt er, er hat Dinge erlebt im Gefängnis und er glaubt tatsächlich, dass er erhört wurde. Er sagt aber, ich war kein Gotteskind. Und dann hat er nur diese Frage. Wenn der Teufel ein Verführer ist, kann er bestimmt auch auf diese Weise, das wurde mir klar, kann er auch auf diese Weise versuchen, die Augen zu verblenden. Denn warum sagt Paulus in 2. Korinther in Kapitel 11, dass sogar der Satan sich als ein Licht, ein Engel des Lichts verstellt? Das ist in 2. Korinther 11, Verse 13 und 14. Also, der Teufel hat schon eine Macht. Und es ist möglich, dass er uns verführt. Das sagt auch Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8. Er geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn er als brüllender Löwe geht, da würde man ihn schon eher erkennen. Und wenn er als Engel des Lichts kommt, ist es schon schwer, ihn zu erkennen. Also, wir sind versetzt worden. Wir kamen 1955 nach Deutschland. Wir wohnten zu der Zeit in Bensheim an der Bergstraße. Da fing die Schule mal zu der Zeit an. Wir hatten ein Haus gemietet und sind eine Geschichte nach der anderen. wie Gott zu der Zeit, wenn man ein bisschen zurückdenkt, wenn man in ein Wohnungsamt ging und fragte wegen der Wohnung, da war eine Liste, oh, lang, lang. Leute, die Wohnungen suchten. Und jetzt kommen wir von Amerika und suchen eine Wohnung. Und Gott hat eins nach dem anderen sogar uns in Bensheim-Auerbach ein ganzes Hotel zur Verfügung gestellt. Und wir erlebten manches Wunder. Wir wohnten in einem Haus. Oben über uns wohnt eine amerikanische Familie mit Namen Möster. Hatten 4 Kinder. Wir wohnten unten. Wir hatten auch 4 Kinder. Und eines Tages ging ich über den Hof und die Kinder spielten zusammen. Der älteste Sohn bei ihnen hieß Markus. Und dann bin ich da so vorbeigegangen. Die spielten da in einem Sandkasten. Und auf einmal sagte Markus, Daddy, oh no, you're not my daddy. Ich habe mich so nur die Beine gesehen. Vati, oh nein, du bist nicht mein Vati. Dann dachte ich, wenn der jetzt zu mir gesagt hat, Vati, ich brauche neue Hosen, hätte ich gesagt, du hast die falsche Adresse. Du bist nicht meiner. Oder wenn er sagt, mir fehlen neue Schuhe, nein, Junge, falsche Adresse. Das war nicht mein Sohn. Aber wenn mein Sohn sagt, Vati, mir fehlen Hosen, dann bin ich nämlich dran, nicht? Dann bin ich verantwortlich. Was will ich damit sagen? Wenn wir Vater sagen, ich habe dich schon mal gesagt und ich sage nochmal, es ist wahrscheinlich ein schweres Wort, nicht? Wenn ich bete, unser Vater, macht es was aus, wer mein Vater ist? Darf ich wirklich die Bibel so wörtlich nehmen, wenn Johannes sagt, ihr seid entweder Kinder des Teufels oder Kinder Gottes? Wenn ein Kind des Teufels Vater sagt, zu wem spricht er? Oh, du sagst, das ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Naja, ich lasse euch das einfach mal überlegen. Aber so steht geschrieben. Wir sind entweder Kinder Gottes oder Kinder des Teufels. Und deshalb kann ich nur immer sagen, wenn junge Leute kommen und wollen Ungläubige heiraten, ich sage, nein, du wirst Schwierigkeiten haben mit deinem Schwiegervater. Ich muss ein bisschen überlegen, was ich damit sage, nicht? Wenn ein Kind Gottes ein Kind des Teufels heiratet, dann kommt er Schwierigkeiten. Ganz bestimmt. Und das kann nicht im Willen Gottes sein. Deshalb kann ich nur immer entmutigen, nein, tu das nicht. Und ich sage nur mal, wenn du wirklich willst, man kommt ja oft, ich habe immer mit jungen Leuten arbeiten dürfen, über die Jahre hindurch, ein großes Vorrecht für mich gewesen. Sagt, wenn du diese Frage ernst nimmst, dann geh nur mal entlang irgendeiner Straße, in irgendeinem Dorf oder Stadt und frage mal, ist dies eine glückliche Ehe? Ist dies eine glückliche Ehe? Und du wirst staunen, wie viele Ehenprobleme, das wisst ihr genauso gut wie ich, nicht? Deshalb muss man so vorsichtig sein, und besonders, wenn es dann auch darum geht, ob ein Kind Gottes darf ein Ungläubiger oder ein Kind des Teufels heiraten. Also, so sind wir versetzt worden. Wir sind nicht länger Kinder des Teufels, wir sind Kinder Gottes geworden. Und ich habe das schon gesagt, ich sage es noch einmal, wie schön, dass man eine Heimat im Himmel hat. Weißt du, das ganze Leben ist ja in Wirklichkeit eine Vorbereitung. Das ist der kleine Junge da, demnächst muss er zum Kindergarten. Warum? Um die Vorbereitung zur Schule. Da geht er zur Schule, um die Vorbereitung für das, was später kommt. Da findet dann die Universität oder was immer, nicht? Eine ständige Vorbereitung für das, was noch zukünftig liegt. Ja, dann hat man endlich den Beruf, dann freut man sich auch, das pensioniert zu werden. Das kann ich nur empfehlen, das bin ich. Du sollst auch anstreben. Aber das ist ja nur immer eins. Aber das hört ja gar nicht auf, indem man jetzt meint, gut, jetzt bin ich 76, ja, jetzt. Nein, es geht weiter. Und deshalb, eine Heimat im Himmel, deshalb sollte man das in irgendeiner Aussicht haben. Wo gehe ich hin? Ich habe auch in dem Buch geschrieben, ich hatte das mit dem Anmelden, wie wir das hier in Deutschland haben, nicht gekannt, dass man einen zweiten Wohnsitz, das war mir fremd. Und so habe ich mich als zweiter Wohnsitz angemeldet in Deutschland. Und als ich das alles unterschrieben hatte und war auf dem Weg rauszugehen, dann kam mir ein Gedanke, dann drehte ich mich um und sagte zu der Frau, ich hätte nicht die Wahrheit gesagt. Sie guckte mich ein bisschen komisch an. Na, wieso? Ich sagte, dies ist nicht meine zweite Wohnung, dies ist meine dritte. Meine erste ist im Himmel, die zweite in Kanada und die dritte in Deutschland. Dann, weißt du, ich denke, die müssten andere Formulare haben, nicht da? Nicht nur zwei, sondern drei Wohnungen. Die Frau sagte zu mir, dann haben Sie aber Glück, dass Sie schon eine im Himmel haben. Ja, ich sagte, sind aber noch einige frei, weil Sie auch noch eine haben wollen. Wie bekommt man einen? Braucht man nur anzurufen. Stimmt doch nicht. Wer den Namen des Herrn wird anrufen, wird selig werden. Also, so habe ich eben das. Weil ich ein Gotteskind bin, werde ich eines Tages bei ihm zu Hause sein. Und das ist, worauf ich mich sehr, sehr freue. Ich sagte heute Morgen, ein kleines Mädchen war draußen mit dem Vater an einem Abend, wie es anscheinend gestern gewesen ist. Ich habe nicht geguckt, ich schlafen oben. Aber in jedem Fall, die viele, viele Sterne. Und dann guckt das Kind immer nach oben und sagt, Vati, wenn schon die untere Seite so schön ist, wie muss die obere Seite aussehen? Naja, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir sind Gottes Kinder, wir sind versetzt worden. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns lieb hat, der sich um uns kümmert. Und wir werden eines Tages bei ihm sein. Wir sind auch versetzt worden von der Finsternis ans Licht. Da lesen wir zum Beispiel in Johannes 3, lesen wir Verse 19 und 20. Und ich gebe noch ein paar andere Verse, die ihr aufschreiben könnt, wenn ihr wollt. In Römer Kapitel 13, Vers 12, Jakobus 1, Vers 9, in 1. Petrus 2, Vers 9, wird es auch erwähnt. Na, ich würde anstatt Johannes 3, lese ich mal in Jesaja 59. Das wurde mir heute Morgen nochmal so wichtig. Jesaja 59, und da lese ich da in Verse, da lese ich von 9, Vers 9, da sagt es, darum bleibt das Recht fern von uns und die Gerechtigkeit erreicht uns nicht. Wir warten auf das Licht und siehe da Finsternis, auf den hellen Tag und wir wandeln in der Dunkelheit. Wir tappen an der Wand wie die Blinden. Wir tappen, wie wenn wir keine Augen hätten. Wir straucheln am hellen Mittag wie in der Dämmerung. Unter Gesunden sind wir wie die Toten. Also, das ist ein kleines Bild, nicht? In der Finsternis. Das Christenleben fängt an durch eine Versetzung. Es wird weitergeführt durch eine Verbindung. Gott hat uns nicht nur errettet und lässt uns da, sondern die Verbindung ist notwendig fürs Wachstum. Drittens, das Christentum wird verbreitet durch eine Vermittlung. Wir sind die Vermittler. Und das Endziel ist eine Verklärung. Wenn wir eines werden, Tages werden wir ihm sein und werden dem Herrn Jesus ähnlich sein. Und deshalb hoffe ich, dass diese Stunden in der Hinsicht uns ein klein bisschen mehr Fundament geben für das christliche Leben. Dass wir wissen, was wir glauben und warum. Wollen wir noch zusammen beten, ehe wir schließen. Himmlischer Vater, danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass wir so zusammen sein dürfen, dass wir uns freuen dürfen. Und bitten, Herr Jesus, dass du bald wiederkommst. Du hast gesagt, ich komme bald. Das könnte sein während dieser Freizeit. Und so bitten wir, Herr, komme. Bring du Friede auf diese furchtbar sündenbeladene Erde, wo überall Kampf und Streit und Zank ist. Herr Jesus, komme bald, aber bis du kommst, sende noch Arbeiter in deine Ernte.